Der Fall Schelling. Und ich war wieder da. Das Knacken der Relais echote durch den Flur, wurde vom Blinken und Britzeln der sich einpegelnden Neonröhren verfolgt, die mir eine nach der anderen aus der Tiefe entgegenflackerten. Das Linoleum knarzte, als wenn ein seit Ewigkeiten unbetretener Raum eine Streckübung vollziehen würde, in Erwartung neuer Besucher. Langsam tasteten sich meine Blicke voran. Es war noch nicht wieder hell, aber ich spürte, dass eine Hand auf meinem Bauch lag, dass es meine Hand war. Ich war wieder da. Böger sah nicht auf die Uhr. Er wusste, dass er nur einen Schritt zurücktreten musste, um die mächtige Platane als Sichthindernis auszuschalten und die Uhr im Giebel von St. Marien auftauchen zu lassen. Und seine Augen waren gut genug, die Uhrzeit auf diese Distanz abschätzen zu können. Aber er tat diesen Schritt nicht. Tat ihn nicht, weil es Bedeutung hatte. Weil es Gründe gab, diesen Schritt zu tun, Gründe, die er immer gelten ließ und die nun hier und jetzt nicht gelten sollten. Und er ärgerte sich, dafür seinen Willen bemühen zu müssen, nicht einfach stehen zu bleiben, sondern sich immer wieder bewusst gegen jenen Schritt zu entscheiden. Aber der Blick auf St. Marien blieb von der Platane verdeckt, während die kondolierenden Freunde und Unbekannten an Böger vorbeihuschten. Zumindest das Ergebnis stimmte. Er sah Malis mit einer männlichen Begleitung vor dem Friedhofstor aus einem Taxi steigen. Da draußen schien ein Wind zu gehen, von dem auf dem Gelände nichts zu spüren war. Auch die Blätter der Platane rührten sich nicht. Nur Malis strich sich immer wieder durchs aufgewehte Haar, vielleicht öfter als nötig. Sie nestelte in ihrer Handtasche nach Geld für den Taxifahrer, der aus dem Kofferraum einen mächtigen Kranz hervorzog, dem Malis Begleiter mit übertriebenem Elan entgegensprang, um sich als Träger anzubieten. Malis beobachtete dies mit kritischem Blick. Irgendetwas schien ihr an der Art und Weise, wie ihr Bekannter den Kranz hielt, beanstandungswürdig. Sie sagte aber nichts, zahlte und strich sich durchs Haar. In jeder dieser Bewegungen und Blicke hatte Böger eine Bewegung und einen Blick von Malis erkannt. So etwas blieb. Und auf gewisse Weise gehörte das nicht unmittelbar als falscheinsichtige Tragen des Kranzes zu jener Art von Fehlern, die auch ihm früher von seiner geschiedenen Frau vorgeworfen worden waren. Malis hatte ihn schnell unter den Umherstehenden vor der Kapelle ausgemacht, war eiligen Schrittes auf ihn zugesteuert und umarmte Böger ohne Begrüßung, ja, stürzte sich in diese Umarmung plötzlich aufschluchzend, wisperte, warum nur, warum? Er spürte ihren Körper beben unter seinen wie zum Schutz um sie geworfenen Armen, spürte ihre warme, tränenfeuchte Wange an seinem Hals und antwortete, »Ich weiß es nicht«, wiederholte leiser werdend, »Ich weiß es nicht«, bis ihm die Stimme brach und er zum ersten Mal seit der Nachricht von Timos Tod zu weinen begann, und das stärker, als er geahnt hätte. Das verwirrte ihn, auch weil Böger bemerkte, wie sehr er die Umarmung genoss. All dies ließ ihn straucheln, und er ließ dieses Straucheln geschehen, sackte mit dem Kopf und Oberkörper auf Malis Schulter, und sich gegenseitig in dieser Umklammerung stützend, musste er geschehen sein. Der Ausfall schritt zurück. Als Böger den Kopf hob, zeigte St. Marien 11:20 an. Malis nahm erleichtert das von ihm angebotene Taschentuch entgegen und schneuzte sich. Laut. Ein Haar ruhte auf ihrem schwarzen Blazer, gleich neben dem Kragen an jener Stelle, wo Bürgers Kopf gelegen hatte. Er vermochte nicht zu sagen, ob es von ihm war. Der Assistent notierte 10.38 Uhr als Zeitpunkt der Wiederbelebung. Der Zeitpunkt, an dem alle Prozesse des Stoffwechsels, alle Kreisläufe wieder aufeinander ansprachen, sich gegenseitig regelten, im Gleichgewicht hielten. Auf schwachem Niveau, aber so stabil, dass man sagen konnte, hier sei eine Stufe erklommen, von der man einen Rückfall in die Leblosigkeit als eine dem normalen Lauf der Dinge zurechenbare Möglichkeit ausschließen durfte. Man hatte gejubelt, sich auf die Schultern geklopft und gegenseitig abgeklatscht wie erfolgreiche Sportler. Eine Schwester war mit einem Tablett voller Prosecco-Kelche durch die Reihen gegangen, wie beseelt von dem allgemeinen Triumph und anmaßend genug, sich einen eigenen Anteil daran zuzurechnen. Man hatte auch die Kollegen aus dem Behandlungszimmer zum Anstoßen hereingebeten, die sich trotz der positiven Signale nur schweren Herzens von ihrem Patienten lösen konnten und die beiden zu ihrer Entlastung herbeibestellten Assistenzärzte wortreich in ihre Aufgaben einwiesen. Sie würden sich nicht für lange Zeit von dem Ort entfernen, an dem sie in den letzten entscheidenden Stunden das erarbeitet hatten, was nun auf ewig als gewaltiger Handstreich in ihren Biografien festgemacht war. Vermutlich würden sie nur für die Dauer der Danksagung, die Kruschka als Bürgers Vertretung aussprechen sollte, den spartanisch aus dem Nichts initiierten Feierlichkeiten beiwohnen, bevor sie wieder gen Behandlungszimmer zogen. Es war ihnen anzumerken, dass ihnen der bloße Anblick der Gerätekurven ihres neu gewonnenen Patienten einen Genuss bereitete, gegen den der Spumante vergebens anprickelte. Es widerstrebte ihr, daran zu glauben, irgendetwas in ihrem Blut könne den Zeitpunkt wittern, an dem die Maschinen im Krankenhaus ihren Vater zurückrufen würden. Sie wusste ja ohnehin seit einigen Tagen, dass es nun irgendwann so weit sein musste, und es schien ratsam, in dieser Situation die einfachsten Erklärungen gelten zu lassen. Es würden noch allerhand Herausforderungen auf sie zukommen, die keine einfachen Lösungen duldeten und bei denen sie momentan nicht im geringsten abschätzen konnte, wie sie zu ihnen Stellung beziehen würde. Sie hatte sich in den letzten Wochen, ganz im Gegenteil zu dem, was ihr bevorstand, der Erinnerung an ihre Mutter hingegeben, Fotoalben hervorgekramt und die DVD vom Bretagne-Urlaub angeschaut, die dieser unglückliche Tollpatsch liebevoll zusammengestellt hatte, der in jenem Jahr für wenige Monate um die Zuneigung ihrer Mutter gekämpft hatte. Fairer als andere, ungeschickter als manche und hartnäckig wie kein zweiter, gerade auch, als alles längst verloren war, wenn man eine gewisse Verankerung von Zuneigung auf beiden Seiten einer Partnerschaft voraussetzt, um von jener überhaupt sprechen zu können. Es passte zu ihm, bei der Auswahl der Szenen die eigene Präsenz in diesem Urlaub vollends ausgeklammert zu haben. Dabei erinnerte sie sich noch genau daran, dass sie voller Faszination seine DV-Kamera ausprobiert hatte und es folglich einige Aufnahmen mit ihm gegeben haben musste. Doch man sah nur eine glückliche Mutter und ein überglückliches Kind am Strand von Saint-Brieuc herumtollen, ein vorsichtiges Pferdestreicheln an der Koppel, ein übermütiges Herumalbern in der Schlafkoje des Wohnmobils, eine Ferienidylle, für die der Mann hinter der Kamera nicht nötig war. Überhaupt konnte sie sich nicht daran erinnern, dass es ihr irgendwann wichtig gewesen wäre, sich an das Gefühl zu klammern, da sei ein neuer Vater vorstellig geworden, wenn Mutter ihre neuen Partner mit in die Wohnung brachte. Ihr Vater war der Mann, der die Bücher geschrieben hatte. Der jene Bücher geschrieben hatte, die nicht alphabetisch zwischen den anderen eingeordnet wurden, sondern links auf einem der ohne Rückwand auslaufenden Enden der Regalbretter aneinander lehnten, vom Rest der Weltliteratur durch die senkrecht verlaufenden Regalplanken getrennt. In jedem der 6 Bücher gab es ein Foto, in jeweils 2 das gleiche, und eines davon stand in Farbe in einem schlichten Glasrahmen neben den Büchern, manchmal von einer Vase flankiert, in der eine gelbe Wiesenblume steckte, von der sie schon früh wusste, dass es die Lieblingsblume ihres Vaters gewesen ist, die sie als Kind wieselflink auf jeder Wiese identifizieren konnte, ohne ihren Namen zu kennen, auch später noch, als sie ihren Vater mit der Unbekümmertheit einer 5-Jährigen vergessen hatte und ihn kaum mehr erinnerte als den Mann, der die 6 Bücher geschrieben hatte neben jener Blume, nach der sie bei Spaziergängen unentwegt Ausschau hielt, um sie dann ihrer Mutter jubelnd anzukündigen: »Papas Blum«. Mit 7 Jahren hatte sie zum ersten Mal versucht, die Bücher ihres Vaters zu lesen, dann immer wieder, irgendwann nicht mehr, und schließlich hatte sie sich mit 13 durch die fremdartigen Geschichten gekämpft, während sie eine Lungenentzündung im Krankenhaus auskurierte. Es war ihr nicht gut gegangen. Mutter hatte aus Sorge um sie geweint und noch mehr, als sie sah, wie die kranke Tochter die Bücher ihres verstorbenen Vaters verschlang. Dabei war es alles andere als ein Verschlingen. Die Bücher sagten ihr nichts, lasen sich zäh, sie brachten ihr nichts zu Bewusstsein, indem sie sich oder ihre Vergangenheit hätte wiederfinden können. Mit 16 hatte sie weitere Leseversuche unternommen, war aber stets nach wenigen Seiten zu der Erkenntnis gelangt, die sie 3 Jahre zuvor bereits gehabt hatte und die ihr nun immer früher die Lust am Weiterlesen verderben sollte. Vermutlich würde ihr Vater sie irgendwann fragen, ob sie seine Bücher gelesen habe. Sie schämte sich bereits jetzt, diese Frage so bejahen zu müssen, dass klar werden würde, eine Vertiefung des Themas könne nur zu beidseitiger Verlegenheit führen. Andererseits, worüber sollte man denn sonst miteinander reden? Über Wiesenblumen, deren wirklichen Namen sie nie in Erfahrung gebracht hatte, weil sie und ihre Mutter immer von Papas Blumen gesprochen hatten? Über unbeholfene Liebhaber, die nie einen Platz eingenommen hatten, der ihr die Illusion eines neuen Vaters gegeben hätte? Über Mutter? Über Mutter. Natürlich. Das Gluckern schwoll an und trieb die angestaute Leere vor sich her, flutete die Leitung eines in den Wänden verborgenen Rohrsystems bis in unvermutete Verästelungen, ehe sich machtvoll mein Brustkorb anhob, den Strom zur Umkehr zwang, innehielt und dann sanft absinkend das Zurücksprudeln zuließ. Dieser Rhythmus widerstrebte dem Vertrauten um genau jene Nuance, die ihn als fremdbestimmt markierte. Das war nicht wirklich ich, der da ohne fremde Hilfe durch die Flure spazierte.